Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir haben jetzt schon die vorletzte Lektion dieses Viertels. Die Lektionsreihe heißt ja Vorbereitung auf die Endzeit. Wichtiges und fantastisch schönes Thema. Und heute geht es um Babylon und Armageddon. Es geht heute mehr um die Weltpolitik, was so alles beschrieben ist, aber natürlich auch, was das für uns zu bedeuten hat. Für uns persönlich, für unser Leben. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu anfangen zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, dass wir dein Wort studieren können. Hab Dank, dass wir dein Wort, die Prophetie haben. Wir bitten dich, wenn wir das jetzt lesen, dass du uns daran führst, dass wir deinen Heiligen Geist spüren, dass er unsere Herzen öffnet, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir bitten dir aber auch, dass wir die Prophetie, gerade die Prophetie, die noch in die Zukunft weist, dass wir sie immer besser verstehen lernen, was du damit sagen möchtest und dass wir vorbereitet sind auf die Ereignisse, die auf uns zukommen. Herr, segne du uns, sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Der Merkvers in dieser Lektion, den finden wir in Offenbarung 17, Vers 5. Und er lautet, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurer und aller Gräuel auf Erden. Das hier ist schon eine Beschreibung von Babylon, von der Hure Babylon. Und das ist so der Mittelpunkt von dem, was wir heute uns anschauen wollen. Babylon. Warum ist es wichtig zu wissen, wer oder was Babylon ist? Dazu lesen wir Offenbarung 14, Vers 8 und Offenbarung 18, 1 bis 5. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Und Offenbarung 18, 1 bis 5. Danach sah ich einen anderen Engel, herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große. Und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben ihre Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Hier haben wir ganz klare Aussagen über Babylon und warum Babylon eine antigöttliche Macht so negativ beschrieben wird und am Ende auch, dass sie gefallen ist und am Ende auch gerichtet wird. Warum ist es wichtig zu wissen, wer der was Babylon ist? Erstens, es gibt jetzt noch Kinder Gottes in Babylon, denn Gott sagt, geht heraus aus ihr mein Volk, nämlich das sind seine Kinder. Zweitens, Gott möchte, dass sein Volk aus Babylon herausgeht. Und drittens, wer in Babylon bleibt, geht verloren. In der zweiten Engelsbotschaft und auch in der dritten Engelsbotschaft haben wir nachher die Aussage, dass bei Babylon gefallen ist und wer mit Babylon bleibt, Verbindung bleibt und mitmacht, am Ende die Plagen abbekommt und verloren geht. Und so ist es auch in Offenbarung 18. Wer nicht hinausgeht aus Babylon, wird teilhaftig an ihren Sünden und empfängt damit die Plagen. Und wer die Plagen empfängt, geht verloren. Weil Gott aber nicht will, dass wir verloren gehen, sagt er, verlasst Babylon. Es gibt ja viele Kinder Gottes, viele wirklich überzeugte, bekehrte Menschen in den anderen Kirchen, die in Babylon noch sind. Und wenn sie jetzt sterben würden, dann sind sie gerettet. Aber Gott will, dass sie an einem bestimmten Punkt herausgehen. Und zwar in dem Moment, wo die Sünden Babylons bis an den Himmel reichen. Und übrigens, die Sünden Babylons reichen bis an den Himmel, wenn das Sonntaggesetz kommt. Aber dazu kommen wir später. Wo kommt Babylon her? Der Name Babylon. Ursprünglich, zum ersten Mal, finden wir diesen Namen beim Turmbau zu Babel. Wir lesen dort 1. Mose 10, Verse 8 bis 10 und 1. Mose 11, Verse 1 bis 9. Dort heißt es, Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und der war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Shinar. Und Offenbarung 11, 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das Wort Babel bedeutet auf Hebräisch Balal, Verwirrung. Deswegen steht ja auch als Begründung, weil dort die Sprachen verwirrt wurden und sie sich zerstreuen mussten, ist dieser Name Balal, Verwirrung, Hebräisch. Aber auf Akkadisch heißt Babel Tor Gottes. Bab heißt Tor und El ist eine Abkürzung für Elohim, Gott, Tor Gottes. Und das Tor war damals immer dort, wo die Regierung war oder wo auch der Bürgermeister war, wo die Stadtverwaltung saß. Und wer das Tor besetzt hatte, der hat die Stadt regiert. Und wenn jemand das Tor besetzt hat, dann hat er damit die Regierung, die Gewalt über die Stadt bekommen. Und wenn es hier heißt, dass Babel, ja, Tor Gottes, dann heißt das, sie wollten eigentlich sich über Gott stellen. Sie wollten nämlich einen Turm bauen, der so hoch ist, dass sie unabhängig von Gott wären. Wenn Gott wieder eine Sintflut schicken würde, dann sollte ihr Turm so hoch sein, dass sie nicht von der Sintflut umkommen würden. Von daher war eigentlich ihr Ansinnen das gleiche wie Satans. Er wollte seinen Thron über Gott setzen. Natürlich wollten sie auch einen Namen machen und ja, sich gegen Gott auflehnen. Es war eine Vereinigung der Menschen, um sich gegen Gott zu stellen. Drei Merkmale können wir hier sehen, die hier sichtbar sind. Erstens eine Einigkeit untereinander. Zweitens, sie hatten ein gemeinsames Ziel, nämlich eine Stadt und einen Turm zu bauen bis an den Himmel, um sich einen Namen zu machen. Und drittens, sie hatten ein gemeinsames Kommunikationsmittel, eine Sprache. Und dass das so gut funktioniert, ihre Einigkeit, das gemeinsame Ziel und das gemeinsame Kommunikationsmittel, dass Gott gesagt hat, als er jetzt zuschaute, eine interessante Bemerkung von Gott. Es wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Ein Zeugnis Jesu über Menschen, die gegen Gott sind. Kann Gott nicht irgendwann doch eingreifen? Gott ist doch allmächtig. Aber Gott sagt, nein, hier gibt es einen Punkt, wo die Menschen eine Grenze überschreiten, wo ihre Macht zu groß wird. Also muss ich vorher einschreiten. Und deshalb hat er jetzt die Sprachen verwirrt und Babel ist nicht mehr weitergegangen. Und zwar Folgendes noch dazu, was man wissen muss. Sie wollten ein Weltsystem aufbauen, wo alle mitmachen mussten, was sich gegen Gott gestellt hat. Und das haben sie damals nicht geschafft. Sie mussten es aufhören. Deshalb heißt am Ende auch in der Offenbarung die Hure Babylon und die Stadt Babylon auch wieder Babylon. Weil sie das Gleiche, was sie damals probiert haben, beim Turm zu Babel, am Ende wieder versuchen werden. Sie werden ein Weltsystem aufbauen. Die ganze Welt wird sich einig sein, ein gemeinsames Ziel haben, sich einen Namen zu machen, sich über Gott zu stellen und ein gemeinsames Kommunikationsmittel. Und dann werden sie versuchen, auch wieder gegen Gott und gegen Gottes Kinder zu rebellieren und das, was sie damals nicht geschafft haben, zu Ende zu führen. Natürlich mit modernen Mitteln. Das goldene Standbild, auch bei Babylon. Ein zweites Prinzip, was für das Babylon der Endzeit auch gilt. Daniel 3, Vers 1. Und Verse 4 bis 6. Wir lesen dort, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Verse 4 bis 6. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Die drei Freunde Daniels bleiben stehen, fallen nicht nieder und kommen in den Ofen und Gott bewahrt sie vor dem Tod. Ja, wir haben hier einige Prinzipien, vier Prinzipien, die wir hier sehen können. Erstens, der König lässt eine neue Weltreligion aufrichten. Er weiß, die meisten Kriege dieser Welt sind Religionskriege. Und wenn er jetzt eine neue Weltreligion einführt, dann kann er die Welt befrieden. Natürlich kann jeder seine Religion behalten. Die Juden bleiben bei ihrem Gott und jeder kann seinen Gott behalten, aber sie müssen zusätzlich zu ihren Göttern seinen Gott, nämlich dieses goldene Standbild, anbeten. Und dieses goldene Standbild würde dann den Weltfrieden garantieren. Und wer jetzt nicht mitmacht, wer gegen diese neue Weltreligion ist, ist damit gegen den Weltfrieden. Und wer gegen den Weltfrieden ist, muss beseitigt werden. Also eine neue Weltreligion wird aufgerichtet. Wer nicht anbetet, muss sterben. Das heißt, es wird befohlen, unter Todesbefehl mitzumachen, anzubeten. Gottes Kinder bleiben treu. Sie machen nicht mit. Die drei Freunde bleiben stehen. Und Gott bewahrt sie vor dem Tod. Und das sind genau die Dinge, die wir auch in der Endzeit wiedersehen, die wieder geschehen werden. Auch in der Endzeit wird es geschehen, eine neue Weltreligion wird aufgerichtet werden, das Bild des Tieres. Wir hatten schon mal gesehen gehabt, es beinhaltet in sich ein religiöses Element, politisches Element und ein weltweites Element. Eine neue Weltreligion wird aufgerichtet, die für alle verbindlich sein wird. Und wer dann nicht mitmacht, zweitens, wer nicht anbetet, wer diese Weltreligion nicht anbetet, muss sterben. Auf Morgen 13, Vers 15 lesen wir einmal von diesem Bild des Tieres. Es wurde ihr Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Also das gleiche Prinzip. Wer hier nicht mitmacht, ist gegen den Weltfrieden und wer gegen den Weltfrieden ist, muss getötet werden. Drittens, Gottes Kinder bleiben treu. Ja, auf Morgen 15, Vers 2. Dort steht: Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen am gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Hier gibt es Menschen, die haben nicht mitgemacht, die haben den Sieg behalten über das System Babylons der Endzeit. Und Gott bewahrt sie vor dem Tod. Offenbarung 17, Vers 14, dort steht, die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, am Ende wird es einen Kampf geben aller versammelten Menschen. Die werden sich einig sein, gegen Gott und gegen sein Volk zu kämpfen. Gottes Kinder werden nicht mitmachen, werden treu bleiben und Gott wird sie bewahren. Wenn am Ende der Todesbefehl kommt, wird keiner mehr sterben, sondern Gott wird dann den Sieg geben. Er wird wiederkommen und wird die Feinde umbringen. Das werden wir nachher sehen, wenn wir nach Armageddon uns näher anschauen, was am Ende dieser Lektion auch noch mit dabei ist. Ja, kommen wir zu Babylon selbst. Warum ist Babylon nicht wörtlich zu verstehen? Nach Jesaja 13, Vers 19 bis 21 steht, dass Babylon zerstört wird und nie wieder aufgebaut werden wird. Wenn wir heute nach Babylon gehen, wo Babylon früher stand, da sehen wir die Ruinen Babylons. Das sieht so aus. Da kann niemand herausgerufen werden. Man kann höchstens sagen, geht doch nicht hin, aber man kann nicht sagen, kommt heraus. Deswegen ist klar, dass Babylon nicht wörtlich, sondern geistlich zu verstehen ist, ein Symbol ist für ein System der Endzeit, was Gott uns hier beschreibt. In Offenbarung 17, Verse 1 bis 6 wird das Babylon, die Hure Babylon, beschrieben. Wir lesen. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und mit der Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei. Im Grundtext steht hier die Mutter der Huren und aller Greuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und Vers 9 steht noch, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja, jetzt haben wir hier also die Hure Babylon beschrieben. In der Prophetie ist die reine Frau ein Symbol für Gottes Volk. Wir enden auf Morgen 12 haben wir dieses Bild von der reinen Frau, von Gottes Gemeinde. Die hat die Krone von 12 Sternen, und während hier die Hure Babylon geschmückt ist mit Gold und Edelsteinen, und hier haben wir eine Gegensätze zwischen diesen beiden. Die eine hat weißes Kleid, die Sonne der Gerechtigkeit, die andere hat Scharlach und Purpur und so weiter. Also da sehen wir schon, die eine wird verfolgt, die andere verfolgt andere. Hier haben wir so ein paar Gegensätze beschrieben. Die Hure Babylon ist dementsprechend eine abgefallene Kirche. Auch im Alten Testament finden wir das öfters, wo Gott im Buch Hesekiel sein Volk, die Juden und auch die Israeliten, als Huren bezeichnet, weil sie anderen Göttern nachgefolgt sind. Eine abgefallene Kirche ist die Hure. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Merkmale an. Und zwar erstmal noch Offenbarung 17, Vers 18. Dort steht noch: Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Das heißt, die Hure, Babylon ist nicht nur eine Frau, eine Hure, sondern Babylon ist auch eine Stadt. Wir haben also die Hure Babylon und die Stadt Babylon. Beides ist das gleiche System, was einmal als Frau, einmal als Stadt beschrieben wird. Schauen wir uns die Kennzeichen an. Die Kennzeichen, wir haben es eben schon gelesen, den Abschnitt. Ich habe einige Kennzeichen gefunden, und wenn man sich die anschaut, dann ist es ganz einfach herauszufinden, wen die Hure Babylon darstellt. Erstens, es ist eine Frau, damit eine christliche Kirche. Zweitens, eine Hure, damit eine abgefallene Kirche. Er steht ja auch, sie ist gefallen Babylon, also gefallen, abgefallen. Und hier sehen wir schon, es muss also ein System sein, was mal bei Gott war und abgefallen ist. Einige meinen, Babylon wären auch irgendwelche Religionen, Weltreligionen, aber die waren noch nie Gottes Volk, sondern es ist hier ganz klar, die Hure Babylon ist ganz klar eine Kirche, die mal Gottes Volk war und abgefallen ist. Drittens, sie hat einen Becher in der Hand, einen goldenen Becher. Was ist dort drin? Dort ist die Unreinheit ihrer Hurerei drin. Und das ist ein Gegenstück zum Abendmahlskelch Jesu. Und dort ist Traubensaft drin, der Jesu Blut darstellt. Und Jesu Blut ist ein Symbol für die Gerechtigkeit, die wir durch Jesu Blut, Vergebung bekommen. Und so ist der Becher hier ein Gegenstück, dass eine falsche Rechtfertigung hier propagiert wird. Das heißt, dass diese Kirche sagt, ihr bekommt die Rechtfertigung nicht durch Jesus Christus, durch sein Blut, sondern durch mich. Ich gebe euch das Heil. Ja, dass also hier eine falsche Rechtfertigung durch die Kirche selbst versprochen wird. Viertens, sie sitzt an Wassern. Und Wasser sind ein Symbol, nach Offenbarung 17, Vers 15, ein Symbol für Völker, Nationen. Das heißt, sie hat Verbindung mit vielen Völkern. Und sie sitzt auf einem Tier. Und Tier ist ein Symbol in der Prophetie für eine Macht, eine staatliche Macht. Das heißt, sie hat Verbindung mit einem besonderen Staat, mit einem Staat, der in der letzten Zeit Weltmacht bekommt. Das wird nachher in den nächsten Versen beschrieben. Sechstens, sie sitzt auf 7 Bergen. Die Stadt der 7 Berge ist Rom. Legendär Rom. Das heißt, sie hat ihren Sitz in Rom. Siebtens, sie ist geschmückt. Schmuck ist in der Bibel ein Symbol für unabhängig sein wollen von Gott. Prunk, Hochmut. Als das Volk Israel am Berg Sinai gesündigt hat, hat Gott gesagt: Ich will das Volk vernichten, und ich will dich, Mose, zu einem neuen Volk machen. Und Mose hat dann Fürbitte eingelegt für das Volk Israel. Und Gott hat gesagt: Gut, unter einer Bedingung will ich mit dem Volk wieder mitgehen, wenn sie ihren Schmuck ablegen. Und dieses Ablegen von ihrem Schmuck war ein Zeichen, dass sie sich unter Gott gedemütigt haben. Schmuck ist ein Symbol, dass sie sich unabhängig von Gott machen wollten, ihre eigenen Ideen und Dinge machen wollten. Und Schmuck ablegen ist ein Zeichen für Erweckung, für Unterordnung unter Gott, für Demut unter Gott. Und hier ist also der Schmuck auch ein Symbol für ihren Prunk, ihre Hochmut, dass sie bestimmen will, was richtig und was falsch ist, und dass sie nicht demütig ist. Achtens, sie trinkt das Blut der Heiligen. Heißt, sie tötet die Gläubigen, Verfolgung der Gläubigen. Und neuntens, sie ist die Mutter der Huren. Huren sind ja andere Kinder, Hurenkinder, also andere gefallene Kirchen. Und sie ist die Mutterkirche von anderen gefallenen Kirchen. Wenn wir diese 9 Merkmale uns anschauen, ist es ganz klar, es kann nur eine Macht sein, die hier beschrieben ist. Die Hure Babylon ist das Papsttum. Übrigens, ich glaube, dass diese Beschreibungen der Offenbarung 17, die wir hier gerade gelesen haben und gerade ausgelegt haben, dass das komplett alles noch zukünftig ist. Auch, dass sie das Blut der Gläubigen, der Heiligen trinkt, ist eine Beschreibung von dem, was noch kommen wird in der Zukunft. Das heißt, es wird noch Märtyrer geben, bevor die Gnadenzeit zu Ende geht, in der Zeit der Verfolgung der Endzeit. Ja, das ist also das Papsttum. Und natürlich gehört zu Babylon die Mutter dazu, die Mutter, Hure, das Papsttum, und gleichzeitig aber auch die Hurenkinder. Das sind andere christliche Kirchen, die in der Ökumene mit dem Papsttum verbunden sind und mitmachen und auch in diesem falschen System mit dazugehören. Ja, wir haben in Offenbarung 18, Vers 3 eine dreifache Vereinigung beschrieben. Und zwar von dieser Hure Babylon, was sie hier macht. Ich lese, denn sie hat von dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt. Andersrum. Von dem Zorneswein ihre Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Hier finden wir drei Dinge, die zusammen gehören, zusammen eine Dreieinigkeit bilden. Nämlich Babylon, die Könige auf Erden und die Kaufleute auf Erden. Und Babylon, hatten wir eben gesagt, ist die Religion, ist das Papsttum. Die Könige auf Erden ist der Staat und die Kaufleute auf Erden ist die Wirtschaft. Und zwar die Könige, der Staat, das sind alle Könige auf Erden, das heißt, das ist der globale Staat. Das ist am Ende eine Art Weltregierung, wo alle Staaten der Welt zusammen sind. Die Kaufleute auf Erden ist auch eine globalisierte Wirtschaft, wo alle zusammen sind. Und deswegen ist auch die Religion am Ende eine globalisierte Religion. Und zwar ist das Papsttum momentan ja nur die Leitung einer Kirche, einer der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Aber in der Endzeit wird das Papsttum mehr sein als das. Das Papsttum wird die Führerschaft haben von den christlichen Religionen und auch aller Weltreligionen. Das heißt, sie werden zwar nicht den Papst anerkennen als unfehlbar, das müssen sie auch nicht, aber dass sie ihn anerkennen als den Religionsführer. Und ich denke, hier in Offenbarung 17 ist das Papsttum beschrieben als die Führerschaft der gesamten religiösen Welt. Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Ja. Auf jeden Fall, diese drei Mächte arbeiten zusammen, Religion, Staat und Wirtschaft, um die Macht sich untereinander zu stärken und zu halten und die Menschen zu verführen. Auf Morgen 16, Vers 19 wird jetzt eine andere dreifache Vereinigung beschrieben. Und zwar das Gericht über Babylon wird in der siebten Plage beschrieben. Dort haben wir folgende Aussage. Und aus der großen Stadt, Babylon nämlich, wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Welches Gericht wird hier über die Stadt Babylon beschrieben? Und zwar, Babylon zerfällt in drei Teile. Das bedeutet, es besteht aus drei Teilen und zerfällt jetzt wieder in drei Teile. Und wenn es aus drei Teilen zusammengesetzt ist, ist die Frage, wo haben wir die Beschreibung, welche drei Teile hier dazugehören, aus denen es zusammengesetzt ist. Die finden wir in den Versen davor, nämlich in den Versen 13 und 14. Und die lesen wir jetzt, Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Hier haben wir diese andere dreifache Vereinigung mit den Drachen, das Tier und den falschen Propheten. Das haben wir schon mal in der Lektion Nummer 9 durchgenommen. Diese drei arbeiten zusammen, die halten zusammen, der Drache und sie drei bilden zusammen Babylon, nämlich das Babylon, was in Kapitel 16, Vers 19 wieder zerfällt in drei Teile. Der Drache ist der Spiritismus, das Tier ist der Katholizismus und der falsche Prophet ist der gefallene Protestantismus. Die Herleitung davon findet ihr in der Beschreibung zu Lektion Nummer 9. Könnt ihr nochmal nachschauen. Ja, das heißt, das bedeutet, dass jetzt hier, wenn wir nochmal zurückgehen, dass jetzt hier in dieser dreifachen Vereinigung auf der unteren Ebene Katholizismus, Protestantismus haben wir die Ökumene, die christliche Ökumene, dass nämlich hier die christlichen Kirchen zusammenarbeiten und dass sie am Ende auch wieder, um die Macht zu bekommen, wieder gemeinsame Sache machen. Und die Verbindung zum Spiritismus bedeutet, dass sie jetzt hier Verbindung mit anderen spiritistischen Weltreligionen haben. Und von daher haben wir in Babylon eine Art übergeordnete Weltreligion, die am Ende kommen wird, wo der Papst den Vorsitz haben wird, der Katholizismus, das Papsttum, wird der Leiter sein, wo aber alle religiösen Systeme zusammen sind, um am Ende eine Art Weltreligion zu bilden, wie in Daniel 3 auch schon angezeigt ist beim König Nebukadnezar. Ja, das Tier aus Offenbarung 17. Wer ist das Tier? Es gibt einige Ausleger, die meinen, dieses Tier könnte das Papsttum sein. Wir lesen mal Offenbarung 17, Verse 7 und 8. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Ja, hier haben wir also ein Tier beschrieben. Und viele meinen, dass dieses Tier könnte das Papsttum sein. Aber das glaube ich nicht. Es ist nicht identisch mit dem Tier aus Offenbarung 13, 1 bis 10. Warum nicht? Erstens, das Tier aus Offenbarung 13 kommt aus dem Meer. Dieses Tier hier kommt aus dem Abgrund, beziehungsweise, wenn man Vers 3 dazu nimmt, aus der Wüste oder auch aus dem Abgrund. Zweitens, das Papsttum kann nicht Hure und Tier gleichzeitig sein. Und drittens, nach Vers 16 in Offenbarung 17 wird das am Ende das Tier die Hure fressen. Und das Papsttum kann sie nicht selber vernichten. Also muss das Tier etwas anderes sein. Die Hure ist schon das Papsttum, aber das Tier wird etwas anderes sein. Um das uns genauer anzuschauen, müssen wir uns mal drei Tiere vor Augen halten, die alle sehr ähnlich sind. Das ist der Drache aus Offenbarung 12, das ist das Tier aus dem Meer aus Offenbarung 13, 1 bis 10 und das Tier aus dem Abgrund aus Offenbarung 17, 3 bis 14. Die Farbe, Offenbarung 12, der Drache, der ist rot. Offenbarung 13, das Tier hat keine Farbe angegeben. Offenbarung 17, das ist scharlachrot. Häupter, alle drei haben 7 Häupter. Die Hörner, alle drei haben 10 Hörner. Das heißt, diese Tiere sind sich sehr ähnlich. Alle haben 7 Häupter und 10 Hörner. Aber sie unterscheiden sich doch, nämlich die Kronen. Offenbarung 12, das Tier hat 7 Kronen. Offenbarung 13, das Tier hat 10 Kronen. Und Offenbarung 17, das Tier hat keine Kronen. Warum hat das Tier aus Offenbarung 12 7 Kronen und aus Offenbarung 13 10 Kronen? Ganz einfach. In Offenbarung 12 sitzen die Kronen auf den Häuptern. Und weil wir 7 Häupter haben, haben wir auch 7 Kronen. In Offenbarung 13 haben wir die Kronen auf den Hörnern sitzen. Und weil wir 10 Hörner haben, haben wir auch 10 Kronen. Das heißt, die Anzahl der Kronen wechselt. Die Anzahl der Häupter und Hörner ist jeweils gleich. Die Herkunft ist verschieden. Offenbarung 12, das kommt aus dem Himmel. Das Tier aus Offenbarung 13 kommt aus dem Meer. Das Tier aus Offenbarung 17 kommt aus dem Abgrund. Parallelen. Die ersten beiden haben keine Parallele. Offenbarung 17, wir haben schon mal ein Tier aus dem Abgrund in der Offenbarung. Nämlich in Offenbarung 11. Offenbarung 11, Vers 7. Ich lese es einmal vor. Dort steht nämlich: Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, die beiden Zeugen nämlich, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und dieses Tier in Offenbarung 11, hier ist die Französische Revolution, die beiden Zeugen, das alte Neue Testament, die Bibel, hier tötet und offiziell für abgeschafft erklärt und was hier aufkommt und gegen Gottes Wort kämpft. Und das heißt, dieses Tier kommt auch aus dem Abgrund. Das heißt, wir haben die gleiche Herkunft. Und von daher kann man annehmen, daraus schließen, dass das Tier aus Offenbarung 17 das gleiche Tier ist wie das Tier aus Offenbarung 11. So, die Bedeutung. Offenbarung 12, das ist Satan, der Drache. Aber jedes Tier, wissen wir, hat ja auch eine Bedeutung als ein Reich, ein Königreich auf dieser Erde. Das ist das heidnische Rom, was auch mit dem Drachen aus Offenbarung 7 in Verbindung gesehen werden kann. Offenbarung 13, das Tier, ist das Papsttum. Und Offenbarung 17, das ist die letzte Weltregierung. Wie die heißen wird und wie die aussehen wird, wissen wir nicht. Aber hier steht am Ende, dass dieses Tier Macht empfangen wird am Ende der Zeit. Und von daher wird es eine Weltmacht sein. Ja. Und zwar eine Weltregierung, die identisch sein wird mit der Französischen Revolution. Das heißt, bei der Französischen Revolution hat man damals schon mal versucht, eine Weltherrschaft aufzurichten. Denn was damals geschehen ist, sie wollten nicht nur in Frankreich diese Revolution starten, sie wollten eigentlich das als Initialzündung für eine Weltrevolution haben. Und dass hier ein Aufstand gegen das Christentum, gegen das Papsttum und generell gegen alles Religiöse. Deswegen haben sie auch den Atheismus zur Staatsreligion erklärt. Aber es hat nicht funktioniert. Gott hat es nicht zugelassen, dass hier die ganze Welt beherrscht worden ist von dieser Macht. Und deswegen, was sie damals angefangen haben, aber nicht zu Ende gebracht haben, wird in der letzten Zeit zum Abschluss gebracht. Das sehen wir übrigens in mehreren Ebenen. Sowohl beim Turmbau zu Babel, dort haben wir ein System, was sie nicht zu Ende gebracht haben, was sie am Ende der Zeit, Babylon in der Endzeit, zum Abschluss bringen werden. Französische Revolution haben sie angefangen, nicht zur Veränderung gebracht. In der Endzeit, Babylon der Endzeit, wird es zur Veränderung gebracht werden. Auch Ellen White schreibt im Großen Kampf, dass am Ende der Zeit die Prinzipien der Französischen Revolution hier wieder zum Tragen kommen werden und der Unterbau sind für diese letzte Epoche und diese letzte Weltregierung, die dann am Ende kommen wird. Das Wort Weltregierung benutzt sie nicht, aber sie umschreibt es mit anderen Worten. Das heißt, dieses Tier wird hier beschrieben als, es ist gewesen in der Vergangenheit, ist jetzt nicht, wird wieder sein. Das heißt, in der Vergangenheit ist es gewesen, es existiert, in der Gegenwart ist es nicht und in der Zukunft wird es wieder existieren. Das heißt, wenn wir diese Tabelle haben, existiert, Gegenwart existiert nicht, Zukunft, es ist wieder da. Und die Deutung ist dann, in der Vergangenheit war es da unter dem Namen Französische Revolution. Es war dann zwischendurch nicht mehr da und es kommt wieder auf in der Zukunft unter der Weltregierung. Das ist die gleiche Macht, nur es wird ein anderer Name natürlich sein, es wird anders heißen. Aber die Prinzipien werden die gleichen sein. Nämlich, haben wir heute schon in der UNO. Die UNO hat die Prinzipien der Französischen Revolution, Einheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und die Grundlagen der Französischen Revolution waren Demokratie und Menschenrechte. Und wenn heute in der UNO Resolutionen verabschiedet werden, die irgendwo man militärisch eingreifen soll, dann immer nur, wenn es um Menschenrechte und Demokratie geht. Und von daher sehen wir, dass die gleichen Prinzipien von damals auch heute noch existieren. Und der Humanismus ist die Grundlage der Französischen Revolution. Und der Humanismus wird auch die Grundlage sein des letzten religiösen Weltethos, der diese Welt beherrschen wird. Ja, das heißt, wenn wir die Hure auf dem Tier haben, dann sehen wir, die Hure Babylon ist das Papsttum. Und das Papsttum wird auf dem Tier sitzen, auf der letzten Weltregierung. Das heißt, wenn eine Weltregierung kommen wird, dann wird der Papst so eine Art Religionsminister sein in dieser Weltregierung. Und er wird dann in der Regierung mitmischen und natürlich auch veranlassen, dass Gesetze erlassen werden, die nach seinem Willen sind, die auch entsprechend in der Bibel schon vorausgesagt werden. Ja, jetzt haben wir 7 Häupter und 10 Hörner. Wer sind die 7 Häupter und 10 Hörner? Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Lesen wir Offenbarung 17, Verse 9 bis 11. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. Und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Das ist ein bisschen kompliziert beschrieben. Aber es ist nur deswegen kompliziert, wenn man das nicht versteht. Wenn man weiß, was es bedeutet, dann ist es ganz einfach. Und zwar, wir haben hier 7 Häupter. Und Häupter sind ein Symbol für Könige, steht hier. Das heißt, wir haben hier 7 Königreiche. Und wir haben in der ganzen Prophetie nur 7 Tiere. Daniel und Offenbarung zusammengenommen. Wir haben nur 7 Weltreiche, 7 Königreiche, die beschrieben sind. Und die müssen wir einfach nacheinander hier alle einsetzen und schon ist es fertig. Also, hier steht, 5 sind in der Vergangenheit, einer in der Gegenwart und einer in der Zukunft. Ja. Und das 8., es gibt noch ein 8. Der 8. ist das Tier selbst und einer von den 7. Aber das gucken wir uns nachher an, im zweiten Teil. Also, zuerst einmal die 5 in der Vergangenheit. Dann müssen wir, wo fangen wir an? Was sind die Weltmächte, die in der Prophetie beschrieben sind? Das erste ist natürlich der Löwe in Daniel 7. Das ist Babylon. Das zweite Haupt, das könnt ihr einfach weitermachen. Das könnt ihr genauso gut wie ich auch. Babylon. Das zweite ist Medo-Persien. Das dritte ist Griechenland. Das vierte Haupt ist Rom. Das fünfte Haupt ist das Papsttum. Welche Macht kam nach dem Papsttum? Nach dem Papsttum kam die Französische Revolution. Das Tier aus dem Abgrund, auf dem Baum 11. Nämlich sie hat das Papsttum zum Ende gebracht. Ja, und das 7. Haupt ist dann die USA. Das sind die 7 Tiere, die 7 Mächte, die in der Offenbarung beschrieben sind. Wir leben momentan zur Zeit des 7. Hauptes, der USA. Ja. Gut, aber jetzt die nächste Frage. Was bedeutet jetzt das 8.? Obwohl es nur 7 sind, gibt es doch 8. Also das 8 ist eins von den 7 und das Tier selbst. Also wer ist das Tier selbst? Das Tier hatten wir eben definiert, ist die Weltregierung. Das heißt, das 8. Haupt ist damit die Weltregierung. Und eins von den 7, nämlich welches ist das 8.? Das 8. ist das gleiche wie das 6. Das 6. kommt zweimal. Zuerst kommt es unter dem Namen Französische Revolution und dann verschwindet es wieder, wenn die USA Weltmacht haben. Und dann kommt es nochmal auf unter dem Namen Weltregierung. Wie das genau heißen wird, wissen wir nicht, aber unter einer Art Weltregierung. Wie kann man das verstehen? Stellt euch mal vor, wir haben ein Theaterstück mit 7 Schauspielern. Und wenn das Schauspiel zu Ende ist, aber einer von den 7 Schauspielern hat eine Doppelrolle, der spielt 2 verschiedene Charaktere. Und wenn jetzt das Theaterstück zu Ende ist, dann ist es oftmals so, dass dann die Schauspieler einzeln nacheinander vor den Vorhang treten und nochmal sich verneigen und den Applaus entgegennehmen. Und natürlich ist der, der gestern Doppelrolle gespielt hat, der kommt zweimal nach vorne. Einmal in der einen Rolle und einmal in der anderen Rolle. Frage, wie viele verschiedene Schauspieler haben die Menschen gesehen? Sieben. Wie oft haben Sie einen Menschen auf die Bühne kommen sehen? Achtmal. Warum achtmal? Weil der eine zweimal gekommen ist, der die Doppelrolle hat. Und so kann man sich auch hier vorstellen. Das heißt, wir haben nur sieben Mächte, aber weil die eine Macht aufkommt, ihr Ziel nicht erreicht, wieder verschwindet und dann nochmal aufkommt, um ihr Ziel zum Abschluss zu bringen, haben wir achtmal, wo etwas erscheint, aber trotzdem sind es nur sieben insgesamt. Und das achte, wie gesagt, ist die Weltregierung, die kommen wird und mit der Französischen Revolution identisch ist. Ja, die zehn Hörner. Wer sind die zehn Hörner? Die finden wir in Offenbarung 12, Offenbarung 17, Verse 12 und 13. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber sie, wie Könige, werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die zehn Hörner. Die sieben Häupter waren nacheinander. Die zehn Hörner sind gleichzeitig. Hier steht, dass das Tier plus die zehn Hörner die Macht bekommen werden. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wer sind die zehn Hörner? Das zu verstehen ist nicht ganz einfach. Warum nicht? Weil das noch zukünftig ist. Einige meinen, es könnten eventuell zehn Divisionen sein, in denen die ganze Welt aufgeteilt werden würde. Könnte sein. Ich bin mir an der Stelle auch nicht ganz sicher, was es ist. Was dagegen spricht, dass es die zehn Divisionen der Welt sind, dass diese zehn Hörner, die hier beschrieben werden, ja auf den anderen Tieren auch schon drauf waren, auf dem Römer, auf dem heidnischen Rom, auf dem päpstlichen Rom und auch auf dem Tier in der Endzeit. Und die zehn Divisionen waren noch nicht in der Zeit des heidnischen Roms und des päpstlichen Roms. Deswegen glaube ich, könnte es sein, dass diese zehn Hörner aus Daniel 7 abgeleitet sind. Nämlich in Daniel 7 haben wir auch zehn Hörner und dort bilden sie Europa, die europäischen Mächte. Da fallen zwei, drei aus und da kommt ein anderer dafür, aber ursprünglich waren es zehn und das ein Symbol für Europa darstellt. Das heißt, es könnte sein, dass diese zehn Hörner Europa darstellen. Ich gehe mal jetzt davon aus. Dann würde es heißen, dass das Tier, nämlich die Weltregierung, wenn man die Formel jetzt nochmal überträgt, das Tier plus die zehn Hörner bilden die Weltmacht. Das heißt, die Weltregierung wird zusammen mit Europa die Weltmacht haben. Und zwar nach den USA. Interessant ist übrigens, dass bei den anderen ersten sechs Häuptern immer nur stand, dass sie kommen. Beim siebten Haupt steht, dass dieses siebte, wenn es kommt, nur eine kurze Zeit bleiben wird. Das heißt, das siebte Haupt, USA, die wir jetzt haben, muss nur eine kurze Zeit bleiben. Und USA ist eigentlich erst Weltmacht seit 1991, seit 1990, seitdem der Kommunismus zerfallen ist. Also jetzt ungefähr seit 28 Jahren. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass USA nicht noch allzu lange die Weltmacht haben wird. Und danach kommt nicht China oder andere Dinge, sondern hier steht, danach kommt diese Weltregierung, wo das Papsttum, die Hure, obendrauf sitzt. Ja. Und das Tier selbst wird, diese Weltregierung wird zusammen mit den zehn Hörnern, mit Europa, die Macht haben. Und zwar eine Stunde steht hier, werden sie zusammen die Macht haben. Und nach der Stunde geben die zehn Hörner ihre Macht an das Tier ab und das Tier hat dann alleine die Macht. Wie lange ist eine Stunde? Wir haben das Tag-Jahr-Prinzip. Ein Tag ist ein Jahr. Wenn man beide Seiten durch 24 teilt, dann haben wir ein 24. Tag ist ein 24. Jahr. Das heißt, eine Stunde ist gleich ein halber Monat. Ein halber Monat sind 15 Tage. Das heißt, wenn Sie für eine Stunde gemeinsam die Macht haben, dann könnte es bedeuten, dass Europa und die Weltregierung für 15 Tage gemeinsame Macht haben. Und nach den 15 Tagen gibt Europa die Macht ab an die Weltregierung. Und dann hat diese Weltregierung alleine die Macht. Und diese Weltregierung wird dann, das ist nämlich das Bild des Tieres, was am Ende aufgerichtet wird, religiös-politisch, religiös die Hure, die drauf sitzt, politisch das Tier, die wird dann das Sonntaggesetz bringen, das Mahlzeichen des Tieres und die durch religiöse Gesetze die Gottesvolk verfolgen. Ja, wie lange das dann sein wird, steht hier nicht da. Das ist eine unbegrenzte Zeit. Aber wir wissen nicht genau, diese Wendung, eine Stunde, die ist nicht in allen Übersetzungen gleich. Es gibt auch eine Übersetzung, die sagt nur für eine kurze Zeit. Deswegen, wenn es jetzt 14 oder 18 Tage oder 20 Tage sind, dann ist das jetzt auch nicht kein Weltuntergang, weil man nicht wissen kann genau, was im Grundtext stand. Es könnte eine Stunde sein, könnte aber auch eine kurze Zeit sein. Aber das bedeutet nochmal, das Prinzip ist wichtig, dass also zusammen, zuerst Europa zusammen mit der Weltregierung die Macht haben wird, dann Europa seine Macht abgeben wird an die Weltregierung und dann die Weltregierung alleine zusammen mit der Hure, die drauf sitzt, die Macht ausüben wird. Und das ist dann die letzte Zeit, in der Gottes Volk verfolgt wird und wo dann sie gegen Gottes Volk kämpfen werden. Ja. Babylon ist gefallen. Das heißt, dieses System, was wir jetzt hier beschrieben haben, ist das System Babylon. Aber es kämpft gegen Gott und Gottes Volk. Und deswegen steht es unter Gottes Verdammungsurteil. Und weil sie Gottes Volk verfolgen, wird Gott die Plagen über sie schicken. Denn in Offenbarung 18 heißt es, dass ihre Sünden bis an den Himmel reichen, Vers 5. Und Gott denkt an ihren Frevel. Das heißt, wenn Gott an ihren Frevel denkt, dann bedeutet das, dass in dem Moment, wo sie Gottes Volk verfolgen und sogar umbringen, dass Gott dann die Plagen über sie schickt, als Gerichtshandeln Gottes über sie, über Babylon nämlich. Deswegen treffen die Plagen auch nur die Ungläubigen und unter allen, zuallererst natürlich die Verantwortlichen sind für die Verfolgung. Und die Gläubigen werden von den Plagen nicht betroffen werden. Und deswegen, weil Babylon in der Endzeit dass die Sünden immer mehr anhäuft und Gottes Volk verfolgt, werden die Menschen, die in Babylon drin bleiben, mitverantwortlich sein für diese Sünden. Deswegen ruft Gott sein Volk auf, aus Babylon auszutreten, herauszukommen. Und wohin ruft er sie? Was geschieht mit den anderen Schafen, die noch nicht in der Herde Jesu sind? In Johannes 10, Vers 16 sagt Jesus, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, auch der auch für die Endzeit besondere Bedeutung hat. Johannes 10, Vers 16. Dort sagt Jesus: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das ist sicherlich zuerst gemeint auf die Juden, das ist der Stall Gottes gewesen, und die anderen Schafe, das sind die Heiden, die er auch herführen wird und dass am Ende Heidenchristen und Judenchristen eine Herde werden. Aber das kann man auch auf die Endzeit beziehen. Das heißt, dass am Ende es einen Stall Jesu gibt, das ist Gottes Gemeinde, Gottes Endzeitgemeinde, das ist die Eventgemeinde, und dass die anderen Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, das heißt, das sind die anderen Gläubigen in den anderen Kirchen, dass Gott sie herausruft aus Babylon und dass sie dann auch hergeführt werden in den Stall Gottes und dass dann am Ende eine Herde und ein Hirte werden. Das heißt, dass beim lauten Ruf Gott seine Kinder, die seine Stimme hören werden. Jesus sagt in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wenn Jesus sie herausruft, dann erkennen sie Jesu Stimme, weil sie ja schon mit Jesus leben und kommen aus Babylon heraus und kommen zum Stall Jesu. Das heißt, dass Jesus sie zu seiner Gemeinde hinzuführen möchte. Offenbarung 18, Vers 4 sagt, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel herrufen, verlasse diese Stadt, du mein Volk. Nur wenn du dich von ihren Sünden fernhältst, kannst du dem Gericht Gottes über diese Stadt entgehen. Deswegen ruft Gott jetzt schon seine Kinder aus Babylon heraus. Das heißt, aus den gefallenen Kirchen, die in der Ökumene mitmachen und auch im Synkretismus mit den anderen Weltreligionen mitmischen, dass Gott das nicht wünscht, nicht möchte. Er möchte nicht, dass wir uns mit Babylon verbinden. Wir sollen uns von Babylon fernhalten. Ja, Harmageddon ist auch noch mit dabei. In der sechsten Plage finden wir Harmageddon. Und zwar, das hängt jetzt ganz eng damit zusammen, was nämlich jetzt die Hure und das Tier gemeinsam machen werden. Nämlich hier stand, dass sie gegen Gottes Volk kämpfen werden. Und wie kämpfen sie gegen Gottes Volk? Das finden wir in Offenbarung 16, in der sechsten Plage. Dort steht nämlich, Offenbarung 16, Vers 12, das ist die Plage von Harmageddon. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Sturm Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus, und damit der Weg bereitet würde, den Königen vom Auffang der Sonne. Und ich sah aus dem Ra bis dahin erstmal. Das heißt, hier haben wir ganz klare Symbolsprache. Welche Symbole werden hier erwähnt? Welche Bedeutung haben die? Einmal haben wir den Euphrat. Euphrat ist der Fluss, der durch Babylon hindurchfließt. Das ist Wasser. Und Wasser sind Völker und Nationen. Babylon, der Euphrat fließt durch Babylon hindurch. Babylon, wissen wir, das ist das Papsttum. Der Euphrat, wenn er hindurchfließt, dann heißt das, dass die Völker, die Nationen das Papsttum unterstützen. Und so ist es ja auch. In dieser Weltregierung und in Weltreligion werden am Ende erstmal alle das Papsttum gutheißen und als Führer dieser Weltreligionen auch unterstützen. Aber wenn der Euphrat austrocknet, dann heißt das, dass die Völker das Papsttum nicht mehr unterstützen. Sie entziehen dem Papsttum ihre Unterstützung. Und die Königin vom Opfer der Sonne, für die der Weg bereitet wird, ist es Jesus Christus, der vom Osten wiederkommt. Die Typologie dafür, Jesus und seine Engel, die vom Osten kommen. Die Typologie dafür finden wir im alten Babylon, wie nämlich Babylon gefallen ist. Die Typologie der Eroberung von Babylon durch Kyros im Jahre 539 vor Christus. Hier hat nämlich der Nebukadnezar hat damals einen Stausee angelegt oberhalb von Babylon, damit bei Hochwasser er das Wasser ableiten konnte und damit der Wasserpegel gefallen ist. Und bei Niedrigwasser konnte er bei Trockenheit wieder zuleiten, dass der Pegel wieder gestiegen ist. Und das hat jetzt der Kyros ausgenutzt, als er Babylon erobern wollte. Nämlich, er hat den kompletten Euphrat umgeleitet in den Stausee. Dadurch war das Flussbett für einen Moment lang trocken. Und dann sind die medopersischen Truppen, auf jeden Fall einige, unter der Stadtmauer hindurch, durchs trockene Flussbett und nach innen. Und dann sind sie, und innen gab es natürlich auch Befestigungen und Mauern und Tore, aber da war ein Tor innen nicht verschlossen. Und durch dieses geöffnete Tor sind sie hinein und sind ohne einen Handstreich, ohne einen Schwertstreich, haben sie Babylon erobert. Sind rein nach Babylon, haben die Stadttore geöffnet und die Armeen konnten einmarschieren. Und die Babylonier hat noch nicht mal Wachen aufgestellt, weil sie sagten, Babylon ist uneinnehmbar. Wir müssen gar nicht uns verteidigen, weil die Feinde können uns gar nicht einnehmen. Aber so ist es eine Typologie auch für die sechste Plage. Nämlich, dass der Euphrat austrocknet, die Völker verschwinden nicht, sondern sie werden einfach nicht mehr Babylon unterstützen. Das heißt, das Papsttum nicht mehr unterstützen und dass Jesu Wiederkunft damit vorbereitet wird. Das ist übrigens ähnlich wie bei den Plagen in Ägypten. Gott hat die 10 Plagen in Ägypten geschickt, damit das Volk Israel aus Ägypten ausziehen konnte, damit Babylon gerichtet wird und das Volk in die Freiheit gehen konnte. Und so ist auch hier, dass die letzten Plagen dazu führen, nämlich dieses Ausdruck des Euphrats, die führen dazu, dass Gottes Volk befreit wird und Jesus wiederkommt, um sein Volk mit nach Hause zu nehmen, ins himmlische Kanaan. Ja, Offenbarung 16, Vers 13. Das haben wir schon mal ein bisschen angeschaut, nämlich, dass diese drei Mächte kommen, aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und im Munde des falschen Propheten, die drei unreinen Geister gleich Fröschen kommen. Ja. Da haben wir schon gesagt, das ist der Spiritismus, das ist das Papsttum und das ist der Protestantismus, der gefallene Protestantismus. Ja. Und die gehen zu den Königen der ganzen Welt, um nämlich die Menschen zum Kampf zu verführen. Und übrigens, hier haben wir die charismatische Bewegung, die eigentlich diese drei Mächte in sich vereint. Sie vereint die christlichen Kirchen untereinander und sie hat auch die Verbindung zum christlichen Schamanismus, zum religiösen Schamanismus generell, das man sehen kann. Ja, und jetzt steht hier, sie werden versammelt zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Wann soll der Kampf stattfinden? Und zwar, er soll stattfinden am Tag der Wiederkunft Jesu, denn der große Tag Gottes des Allmächtigen ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Wer kämpft gegen wen? Hier steht nirgendwo, wie es früher manche Adventisten geglaubt haben, dass sie gegeneinander kämpfen. Das steht hier nicht. Sondern in Offenbarung 16, Vers 14, dort finden wir die Versammlung zum Kampf. Und in Offenbarung 19, Vers 19, da sehen wir, wie sie versammelt sind. Und dort heißt es denn, und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Hier seht ihr also, wie sie versammelt sind und gegen wen kämpfen sie? Sie kämpfen gegen den wiederkommenden Christus. Aber wie kann man gegen den wiederkommenden Christus kämpfen? Denn der kommt ja mit Macht und Herrlichkeit in göttlicher Autorität und sie werden ja zu den Bergen sagen, fallt über uns. Ist klar, sie können nicht gegen den wiederkommenden Christus kämpfen, sondern in Offenbarung 17 steht, wie dieser Kampf aussieht. Nämlich Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden, nämlich die versammelten Mächte, die werden gegen das Lamm kämpfen, gegen Christus. Und das Lamm wird sie überwinden. Bei seiner Wiederkunft natürlich. Und es ist der Herr der Herren und der König aller Könige und die mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, es ist ein Kampf gegen Christus und sein Volk. Denn die Gemeinde ist der Leib Jesu. Und da die Ungläubigen und Satan nicht gegen Christus direkt kämpfen können, kämpfen sie gegen seine Kinder. Und wie kämpfen sie gegen Gottes Kinder? Wie sieht dieser Kampf aus? Das finden wir in Offenbarung 13, Vers 15. Offenbarung 13, Vers 15 haben wir die Beschreibung dieses letzten Kampfes. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Das heißt, hier wird ein Todesbefehl erlassen über alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Es wird also ein Datum herausgegeben werden mit dem Todesbefehl für alle Gläubigen, für alle Kinder Gottes. Und an diesem Tag, das ist nämlich der Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen, an diesem Tag wird Jesus wiederkommen, um sein Volk zu befreien. Das heißt, bei diesem letzten Todesbefehl, den auch Ellen White in dem Buch Vom Schatten zum Licht beschreibt, wird kein Gläubiger mehr sterben. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, wird sowieso kein Märtyrer mehr sterben, sondern an diesem Tag kommt Jesus wieder, um sein Volk zu befreien. Wir haben eine Typologie von der Königin Esther. Auch damals haben sie einen Tag festgesetzt, der Haman nämlich, um alle Juden umzubringen. Aber dieser Tag ist ein Tag der Befreiung für die Juden gewesen. Sie durften sich rächen an ihren Feinden und die Feinde der Juden sind umgekommen. Eine Typologie haben wir auch, die drei Freunde Daniels im Feuerofen. Der Todesbefehl, sie sind treu geblieben, Gott hat sie bewahrt im Ofen und die Feinde, die sie reingeworfen haben, sind umgekommen. Und Gottes Name wurde verherrlicht. Oder auch Daniel in der Löwengrube. Daniel ist treu geblieben, es gab einen Todesbefehl, Daniel ist treu geblieben, er musste in die Löwengrube hinein, Gott hat ihn bewahrt, aber die Feinde Daniels, die mussten am Ende in die Löwengrube und sind dort umgekommen. So finden wir viele Typologien in der Bibel, die diesen letzten Kampf zwischen Gut und Böse, der auf den Höhepunkt zulaufen wird, beschreiben und zeigen, wie Gott am Ende den Sieg haben wird. Und wir dürfen an diesem Sieg teilhaben. Nämlich, wenn wir beim richtigen System mitmachen, wenn wir nicht auf der Seite stehen vom Bild des Tieres, wenn wir es nicht anbeten, sondern wenn wir auf Gottes Seite stehen, wenn wir uns für die richtige Seite entscheiden. Aber die Entscheidung, wo wir am Ende stehen werden, treffen wir heute. Wenn wir nämlich Gott treu sind und seinem Geboten treu sind und in Kleinigkeiten Gott treu sind, werden wir am Ende auch in großen Dingen treu sein können. Ja, Offenbarung 16, Vers 16 steht dann auch noch, wo gekämpft wird. Nämlich hier steht, und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Übrigens, Gott hat noch in Vers 15 noch zwischendurch gesagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Das heißt, dass Jesus hier seine Wiederkunft schon ankündigt. Mitten in diesem letzten Kampf sagt er, ich komme bald, ich stehe vor der Tür. Und bereitet euch vor, lasst euch nicht in die Irre führen. Deswegen sagt er, wenn ihr auf der richtigen Seite steht, ja, er macht uns Mut, in diesem letzten Kampf auf ihm zu vertrauen, weil wir wissen, Jesus kommt. Und wenn er kommt, dann werden wir nach Hause gehen. Wenn wir in den Schwierigkeiten drinstecken, brauchen wir ein Ziel, was größer ist als die Schwierigkeiten. Und das Ziel der Wiederkunft Jesu ist immer größer als alle Schwierigkeiten, die es davor gibt. Auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie uns zum Äußersten fordern werden. Aber Jesus geht mit uns und er wird uns zum Ziel seiner Wiederkunft führen und bewahren. Wo wird gekämpft? Hier steht an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Harmageddon kann nicht wörtlich gemeint sein, denn das Tal Megiddo ist zu klein für alle Heere der Welt und andere Ortsnamen, Babylon, Euphrat und so weiter, haben auch hier symbolische Bedeutung gehabt, also müssen wir auch Harmageddon symbolisch deuten. Und es gibt übrigens auch keinen Ort Harmageddon. Har heißt Berg und Mageddon heißt Megiddo. Es gibt keinen Berg Megiddo, es gibt nur ein Tal Megiddo. Und da haben wir aber das interessante Parallelen, nämlich in diesem Tal Megiddo gab es einen Kampf. Einen Kampf gegen Gottes Volk. Die Typologie finden wir in Richter Kapitel 4 und 5. Da hatten sich die Feinde versammelt, zusammengetan und so eine große Übermacht gebracht, dass eigentlich Israel keine Chance hatte. Sie waren menschlich gesehen chancenlos. Und dieser Kampf sollte im Tal Megiddo stattfinden. Und Gott hat dann eine Prophetin, die Deborah, erweckt. Und durch sie hat er einen großen Sieg geschenkt. Und die Feinde sind umgekommen und Israel hat gewonnen. Das ist eine Typologie für die Endzeit, dass auch hier ein weltweiter Kampf gegen die Gläubigen sein wird. Menschlich gesehen haben wir keine Chance. Aber Gott wird für sein Volk, für uns kämpfen und er wird uns den Sieg schenken. Wir haben noch eine zweite Typologie, nämlich der Berg von Megiddo ist auch der Berg Karmel. Es ist nämlich ein Berg, der bei Megiddo ist. Und hier war es eine Machtprobe zwischen Gott und Satan, zwischen Elia und dem Propheten Baals damals. Und so wird am Ende es auch sein, dass Gott eingreifen wird, wie er hier eingegriffen hat mit dem Feuer vom Himmel, wird Gott am Ende auch eingreifen und wird offenbaren, dass er der Herr ist und dass er der Gott ist, der am Ende hier wichtig ist. Ja. Und deswegen ging es um die Frage, wen beten wir an, Jahwe oder Baal, aber auch, wie beten wir an? Das heißt, dass hier auch die beiden Systeme aufgedeckt werden, nämlich das falsche System, der religiöse Schamanismus, der christliche Schamanismus, der mit einer falschen Art und Weise der Religion die Menschen verführt, und die wahre Anbetung Gottes, die wie Elia angebetet hat und dass Gott antwortet und dass der wahre Gott angebetet wird und auch die Art, richtige Art und Weise, wie er angebetet wird, hier auch beschrieben ist. Harmageddon hat also hier die Typologie sowohl von Deborah als auch von Elia, die wir beides auf die Endzeit beziehen können. Das Schöne ist, die gute Nachricht ist, Gott beschützt seine Kinder. Wer wird von den letzten 7 Plagen bewahrt? In Offenbarung 18, Vers 2 bis 4 lesen wir ganz klare Aussage. Er rief in mächtiger Stimme: sie ist gefallen, Babylon, die Große. Sie ist eine Behausung aller Teufel und geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und jetzt kommt der Vers 4. Das ist, denke ich, eines der wichtigsten Verse für die Endzeit in der Bibel. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Wer wird von den Plagen bewahrt? Wer aus Babylon herausgeht, wer nicht mitmacht mit dem endzeitlichen, falschen, abgefallenen System. Jesus hat uns versprochen in Matthäus 28, dass er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das gilt auch heute noch. Jesus geht mit uns. Er führt uns. Er ist bei uns in jeder Situation. Aber wichtig ist, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Aber nicht nur das, sondern dass wir auch diesen Ruf, der hier steht, nämlich die andere Stimme, die hier spricht, das macht nicht Gott oder Engel, sondern das macht Gott durch uns. Gott möchte uns benutzen, dass wir diese Botschaft anderen Menschen weitersagen. Deswegen lade ich euch ein, dass ihr euch als Menschen versteht, die andere Menschen aus Babylon herausrufen sollen. Natürlich ist das in der Ökumene verboten. In der Ökumene darf man nicht andere Schäfchen stehlen. Aber genau das ist unser Auftrag, dass die Menschen, die noch in den gefallenen Kirchen sind, in Babylon sind, im ökumenischen System sind, dass Gott sie herausruft, damit sie am Ende auch gerettet werden. Es ist Gottes Stimme, der ihr Ohr am Ende erreicht und der sie dazu auffordert, diesen Weg zu gehen. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet zusammen die Hände falten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass in diesem letzten großen Kampf, der vor uns liegt, dass du den Sieg haben wirst. Herr, dass du alles vorbereitet hast, dass wir am Ende, wenn du kommst, Herr Jesus, dass wir mit dir in dein Reich gehen dürfen. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass vorher dieser Kampf auf einen Höhepunkt zulaufen wird und dass Satan nochmal große Anstrengungen machen wird, Menschen zu verführen. Herr, hilf, dass wir dir treu bleiben. Hilf, dass wir deine Seite wählen. Hilf, dass wir nicht mit Babylon mitmachen, sondern dass wir die Menschen aus Babylon herausrufen, weil du sie herausrufst. Herr, wir bitten dich, es gibt so viele Menschen, die wirklich bekehrt sind und in den Kirchen sind. Wir bitten dich, dass du ihnen die Augen öffnest über die Wahrheit, über den Sabbat und über deine Erlösung. Hilf, dass sie diese Wahrheiten erkennen können und dass sie deinen Ruf hören, deine Stimme hören und deiner Stimme folgen und dass sie Babylon verlassen. Herr, hilf, dass wir verstehen, was in der letzten Zeit geschieht. Herr, wie Babylon in der letzten Zeit handeln wird und dass wir noch besser verstehen lernen, was du in diesen letzten Kapiteln, in Offenbarung 17 und 18, was du dort gemeint hast, dass wir es noch genauer auslegen können, damit wir wissen können, was geschieht und darauf vorbereitet sind. Herr, hilf, dass wir dir treu bleiben, dass wir mit dir verbunden bleiben, dass wir in der Anbetung deiner Person nicht nachlassen, dass wir den Sabbat festhalten und dass wir ein Licht und ein Zeugnis für andere Menschen sein dürfen. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung. Nächste Woche ist das letzte Thema. Da geht es um das Thema die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Das ist das Schönste, der glorreiche Abschluss. Und es ist schön, dass die Lektionsreihe in diesem Viertel mit dieser wunderbaren Botschaft endet. Jesus kommt, um uns nach Hause zu holen.